Hallo und moin nach Hamburg.
Moin zurück.
Katrin Seifert, welches Wort klebt eigentlich zurzeit an Ihnen fest?
Oh, welches Wort? Ich glaube, im Moment klebt am meisten das Abitur gerade an mir, weil mein Ältester genau das macht und der hat heute seine Deutsch-Abi-Klausur.
Dann drückt man natürlich ganz fest die Daumen.
Ja, das tun wir.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft
Katrin Seifert, Spiegeljournalistin und Autorin.
Ja, und ich musste natürlich eine Frau des Wortes nach diesem Wort fragen, weil sie in ihrem Roman Lückenleben von diesen Wörtern geschrieben haben, die immer wieder mal an einem festkleben und sich auch immer wieder ändern. Welches hat denn an Ihnen festgeklebt, als Sie Ihren an Alzheimer erkrankten Mann gepflegt haben?
Ja, das waren eher so Sätze. Du musst jetzt sehr auch mal an dich denken. Ist das schon eine gesicherte Diagnose? Habt ihr schon mit den Kindern darüber gesprochen? Ihr müsst euch jetzt die Zeit, die noch bleibt, nehmen.
Also Sätze von außen vor allem, oder?
Ja, von außen, die alle gut gemeint waren. Wahrscheinlich hätte ich genau solche Sätze auch gesagt zu Nachbarn, ähnlichen Freundinnen oder Kollegen. Aber wenn man die in so einer Zeit sehr, sehr häufig hört und sehr geballt, mehrmals am Tag, dann kann man die ja schon nicht nur im Schlaf nachbeten, sondern fast auch schon mitsprechen.
Auch wenn sie noch so gut gemeint waren, gell?
Ja, und dann hat mir meine gute Nachbarin, Marianne, die hat mir dann eines Tages ein Bullshit-Bingo gebastelt aus genau diesen Sätzen, dass ich nach so einer etwas überarbeiteten Woche am Samstagmorgen in meinem Handybrieffach fand. Und da waren die denn alle aufgelistet. Ist das schon eine gesicherte Diagnose? Kann man da anthroposophisch was machen? Und sie hat dann gesagt, wenn du drei in einer Reihe hast, drei links oder quer, dann schreist du Bingo. Und dann habe ich einen kleinen Piccolo-Sekt für dich abends. Den trinken wir dann.
Und da wurden viele getrunken?
Nein, nicht viele, aber die, die getrunken wurden, symbolisch, die waren tatsächlich mir was ganz Heiliges, weil es so 3 Minuten Leichtigkeit in so eine schwere Zeit gebracht hat.
Und diese schwere Zeit dauerte 5 Jahre?
Ja, so ungefähr. Mhm.
Ab wann haben Sie geahnt, diese Vergesslichkeit, die ist nicht mehr normal?
Das ist wohl so die Summe aus vielen kleinen Sachen, die einem auffallen, also viele Zettel, die geschrieben wurden, 10 Brötchen einkaufen oder 16 Uhr Fußballtraining. Das war dann mein Geburtstag, den mein Mann vergessen hat. Das war also wirklich so dieses, hä, kannst du nicht mal den Biomüll richtig trennen? Und irgendwann haben wir eine Ahnung davon bekommen, dass das nicht nur ein Alltagskäbbelchen war, sondern tatsächlich eine handfeste Diagnose.
Er war ja erst 50, als es erste Anzeichen gab.
Ja, Anfang 50. Mhm.
Und er als Arzt, meinen Sie, er hat es vielleicht schon früher geahnt?
Ja, der wusste das auf jeden Fall bis zur letzten Mitochondrie seines Körpers. Der war Nephrologe, Nierenfacharzt und Internist. Und ich bin sicher, ganz, ganz am Anfang von der Krankheit, da haben wir mal einen Streit gekriegt und ich habe gesagt, Mensch, du musst was tun, du musst zum Arzt. Und dann ist er erstmal zum Lungenfacharzt, zum Gastroenterologen, also zu lauter Kollegen, die garantiert nichts finden konnten. Und ich glaube, damit hat er sich noch einen letzten Aufschub verschafft.
Das heißt, er ist absichtlich wohin gegangen, um dem auszuweichen.
Und das würde er niemals jetzt so zugeben, niemals. Vielleicht ist es ja auch ein Unbewusstes, keine Ahnung.
Wie alt waren Sie zu dem Zeitpunkt, als dann die Diagnose feststand?
Ich war so Mitte 40.
Mit welchen, also ich glaube, es war eine Findung von 2 Jahren, wo eben nach der Diagnose gefahndet wurde. Es war klar, irgendwas ist nicht, stimmt nicht ganz, aber es war nicht so klar, wie man das Kind benennt, oder? Und dann nach 2 Jahren kam ein Anruf.
Ja, also tatsächlich, als wir uns denn erst auf die Socken gemacht haben zu einer Gedächtnissprechstunde, da ging das dann relativ schnell. Ich würde mal sagen, das waren 2-3 Monate. Dieses hinauszögernde, ich gehe noch mal eben und gucke, ob ich Senk- und Spreizfüße habe, das würde ich jetzt nicht unbedingt so mit dazu zählen. Aber wir haben Glück gehabt, weil tatsächlich, als die Neurologen sich ans Werk gemacht haben, das relativ schnell feststand.
Mit welchen Worten ist Ihnen die Nachricht überbracht worden? Sie schreiben ja in Ihrem Buch Lückenleben, es ist noch nicht mal meinem Mann überbracht worden. Das ist schon so die erste Entmündigung gewesen, sondern Ihnen.
Ja, da rief so ein sehr genervter und überarbeiteter Stationsarzt an und hat mir die Ergebnisse von der Liquorpunktion genannt. Also die haben dann geguckt im Nervenwasser, ob da irgendwelche Plaqueansammlungen sind. Und ich habe immer gedacht, krass, also der Kollege wird das dem Kollegen ja wohl besser selber sagen. Der war aber relativ pragmatisch und kurz und sagte, was Sie jetzt brauchen, ist ein Testament. Und dann dachte ich, na, das ist mal eine super Einleitung.
Haben Sie da, weil wir gerade von Worten geredet haben, überhaupt noch Worte gehabt in dem Moment?
Ja, aber falsche Worte. Ich habe dann nicht gesagt, Entschuldigung, gehen Sie immer so mit Versehrten um oder mit Angehörigen von Versehrten, sondern ich habe gesagt, oh ja, vielen Dank, dass Sie sich auch so ausgiebig viel Zeit genommen haben und jetzt noch mit mir telefonieren. Ich bin's doch nur, eine dumme Angehörige. Also es waren die falschen Worte. Aber die, die dann auch so, ja, auch aus so einer Hilflosigkeit und so einem Reflex rauspurzeln aus dem Mund.
Ihr Mann ist vor knapp 2 Jahren gestorben. Und Sie haben sowohl die Zeit mit ihm davor, während der Krankheit und vor allem jetzt auch als Witwe literarisch aufgearbeitet. Inwiefern hat Ihnen das geholfen in der Zeit?
Naja, man darf ja so ein Buch nicht mit einem Tagebuch verwechseln. Also ich glaube, dass das nur den therapeutischen Aufarbeitungsaspekt hat, wäre ein bisschen zu kurz. Ich war wütend. Ich war wütend nicht auf die Krankheit und erst recht nicht auf meinen Mann, aber auf so viele Konventionen, auf so viele Sprachlosigkeiten, Hilflosigkeiten, dass ich einfach gedacht habe, ich muss mit dieser Wut irgendwo hin. Und weil ich mein ganzes Leben lang geschrieben habe und eigentlich auch immer an meinem Leben entlang, habe ich auch darüber geschrieben.
Ich habe ja beim Lesen an manchen Stellen tatsächlich Tränen in den Augen gehabt, an manchen Stellen aber auch laut rausgelacht. Hatten Sie das
jetzt
auch?
Jetzt wäre ja
Sie
spannend zu wissen, bei welchen Stellen Sie geweint haben und bei welchen gelacht. Vielleicht war es ja von mir ganz umgekehrt intendiert.
Das kann gut sein. Also es gab tatsächlich Stellen, die ich als rührend empfinde, auch wenn ich weiß, dass Sie, glaube ich, dieses Wort nicht so gerne mögen. Aber einfach, wie Sie manchmal, wie liebevoll Sie auch über ihn geschrieben haben, auch in der schwierigen Zeit. Das fand ich einfach sehr, ja, bewegend. Und dann einfach sehr lustig, weil in der Familie, glaube ich, ist Humor das A und O, oder?
Mein Mann hatte einen sehr trockenen westfälischen Humor. Und ich glaube, das schönste Erbe, das er seinen Kindern hinterlassen hat, ist tatsächlich dieser Hang zum Lakonischen. Ich weiß, dass wir relativ schnell nach dem Tod von Marc zu einer Taufe eingeladen waren nach Georgien. Und alle 3 Kinder haben mich angeguckt und gesagt, da fahren wir jetzt aber hin, bitte Mama, da fahren wir jetzt aber hin, oder? Und dann habe ich gedacht, naja, Tod ist Tod. Das hätte er seinen Kindern schon gegönnt, dass sie jetzt auch ein bisschen auf andere Gedanken kommen. Also sind wir dahin gefahren, sind zum Flughafen, lange Schlange, Passkontrolle und der Zollbeamte guckt mich an und sagt, 3 minderjährige Kinder ohne Vater, weiß der Vater der Kinder über diese Ausreise Bescheid? Und mein 2. Sohn guckt ihn schnurgerade an und sagt, davon ist nicht auszugehen. Das sind die Momente, wo es ein bisschen bizarr wird, weil ich lospruste und der arme Zollbeamte, das war so ein 23-jähriger Bengel, der hat gedacht, er hat es mit einer vollständigen Irren zu tun. Aber mir zeigt dieser Humor immer, mir machen die Kinder damit ein Geschenk, weil sie sagen, das war sicher eine harte Zeit, aber wir sind trotzdem nicht traumatisiert. Wir sind trotzdem, ja, einigermaßen heil aus der Situation rausgekommen.
Und das zeigt einfach auch diese Gleichzeitigkeit von Gefühlen, von denen wir ja auch gerade gesprochen haben, oder?
Ja, bei Kindern nennt man das Pfützentrauern tatsächlich. Das ist so ein Fachbegriff. Also, dass man sich nicht wundern darf, wenn die trauern und wirklich 30 Sekunden später lachen oder irgendwelche doofen Witze machen oder so. Und mir hat das geholfen, den Begriff vorher zu kennen, dass ich also auch gar nicht auf die Idee komme zu sagen, na hör mal, also jetzt eben waren wir noch auf dem Friedhof und schon willst du. Das Wort Pfützentrauern hat mir geholfen, weil ich gedacht habe, ja, lass sie so trauern, wie sie sich gerade im Moment fühlen.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Katrin Seifert gab Aktienseminare auf einem Kreuzfahrtschiff.
Ja, lauter überraschende Dinge im Leben von meinem Gast heute. Aktienseminare und Kreuzfahrtschiff würde ich jetzt nicht unbedingt zusammenbringen. Was waren denn das für Seminare?
Das ist sehr charmant, dass Sie mir das unterstellen, aber in Wirklichkeit bin ich der größte Finanzdepp auf Gottes weiten Erdboden. Ich musste über ein Finanzseminar berichten als Journalistin und bin vom Spiegel damals dahin geschickt worden auf eine Aktienkreuzfahrt. Ja, so war das.
Also, dass Sie die gegeben haben, stimmt nicht, aber dass Sie darüber berichtet haben, das ist durchaus der Fall. Also, kann man das zusammenkriegen, Aktienseminare und Kreuzfahrtschiff? Also, was haben Sie denn berichtet? Vielleicht machen wir es mal so, was ist bei Ihnen angekommen?
Ja, das war im Jahr 2000, glaube ich. Das war ein sehr durchgeknallter, älterer Finanzguru oder zumindest einer, der sich dafür hielt. Und der machte also ein Aktienseminar und haute dann so ganz kluge Sätze raus, wie jede Aktie ist gut, es gibt keine schlechte Aktie. Und das war so ein bisschen, glaube ich, in der Telekom-Zeit. Und ich hatte das große Glück und das ganz große Privileg, ich konnte in Reihe 17 sitzen und dachte, ja, wie fein, ich muss darüber nur berichten.
Sie sind dann nicht gleich los und haben sich Aktien gekauft.
Nein, auf gar keinen Fall.
Aber es hat Ihr Leben trotzdem verändert, diese Kreuzfahrt.
Ja, weil an Bord auch ein Dialysearzt arbeitete, der einen deutlich wichtigeren Job tat als ich. Der hat nämlich tatsächlich sich um ganz, ganz multimorbid kranke Menschen gekümmert. Einer ist sogar während der Kreuzfahrt sehr tragisch gestorben. Und dieser Arzt, das war mein Mann, mein späterer Mann.
Liebe auf den ersten Blick?
Nee, auf gar keinen Fall.
Nee, auf gar keinen Fall. Naja, ich meine, so eine Kreuzfahrt ist ja auch nicht so lang, oder? Das muss ja sich irgendwann entschieden haben.
Nee, wir waren am Ende der Kreuzfahrt gerade mal so mit Kante, dass wir die Telefonnummern ausgetauscht haben. Aber die Norddeutschen sind da ja ein bisschen spröde und ein bisschen stockarschig. Das hat schon ein bisschen gedauert. Aber tatsächlich, ich habe mich in einen Satz verliebt, weil ich dann irgendwann mal bei ihm irgendwie an der Reling stand und sagte, Mensch, also was sagt man denn eigentlich zu einer Frau, die einen morgens um 4 anruft und sagt, Herr Doktor, kommen Sie mal in die Kabine, hier ist was passiert, und man sozusagen beim Hingehen, Hinrennen und beim Hoserichten sich überlegt, puh, wie geht's denn jetzt weiter? Und dann guckte mich mein Mann an und sagte, ich habe ihr gesagt, es ist soweit. Und dieses Es ist soweit hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil das ein auf Augenhöhe war. Es war kein betuliches, Sie müssen jetzt ganz tapfer sein, oder es war kein Ihr Mann hätte es so gewollt, bla bla bla. Nee, es ist soweit, holt den Angehörigen komplett da ab, wo er ja auch in der Regel seit Jahren schon steht.
Mhm. Das zeigt mir auch ein bisschen, Sie schreiben in Ihrem Buch Lückenleben, es gibt Dinge, die waren bis zuletzt typisch eher. Ist sowas, dieses typisch eher, auch dieses Lakonische?
Ich fand das ganz groß, ist so seine sehr, sehr stabile Ich-Stärke gewesen, mit der er so durchs Leben ging. Der hat da nicht viel Worte gemacht und wahrscheinlich, wenn er mich hier gesehen sehen würde, jetzt würde er auch schon wieder denken, du schnackst ein bisschen viel.
Zum Glück für uns in 1:1 der Talk. Wenn Sie jetzt schweigen würden, wäre es ein bisschen eine langweilige Stunde.
Ja, mit ihm hätten Sie jetzt, glaube ich, nicht so viel Freude. Er wäre der Maulfauler.
Das heißt, Sie waren eher die Rednerin. Was ist noch für Sie typisch Sie? Hat sich das vielleicht auch geändert, eben in den letzten Jahren, die Sie ihn begleitet haben in den Tod?
Naja, ich war am Anfang deutlich auch so der kreative Kolibri, der irgendwie mit glänzenden Augen nach Hause flog und sagte, du, ich habe eine ganz tolle Idee. Und er guckte mich dann an und sagt, egal was es ist, ich bin dagegen. Also der schon auch sehr für das Erdige und für die Vernunft und für die Ratio stand.
Aber sie trotzdem hat machen lassen, oder? Obwohl er gesagt hat, er ist dagegen.
Ja, da war der klug genug, mich machen zu lassen. Das hat er dann schon gemacht. Ein einziges Mal hat er ein Nein ausgesprochen. Da kam ich nach Hause und sagte, du, ich soll jetzt eine Reportage in Afghanistan machen, über Weihnachten, wie findest du das? Und er guckte mich an und sagte, Entschuldigung, du hast 3 Kinder. Mir wurde in dem Moment dann auch klar, dass das eine sehr knallbescheuerte Idee war.
Also Afghanistan war es nicht.
Nee, das war sein Veto in all den Jahren.
Als die Diagnose Alzheimer nicht mehr aus dem Raum zu bringen war, da haben Sie als Familie sich erstmal einen Hund angeschafft. Und Sie schreiben irgendwann, der Hund versteht mehr von Alzheimer als ich. Wie haben Sie das gemeint?
Naja, der Hund braucht erstmal keine Sprache, zumindest keine Wörtersprache, um in den Kontakt zu kommen. Der steht ja einfach vor einem, guckt sehr, sehr treu, wedelt mit dem Schwanz und bedeutet einem durch Hundemimik noch ein Würstchen, ein kleines, ein halbes, na, ein Viertel. Ich nehme zur Not auch die Käsescheibe. Und deswegen konnte der so schnell mit meinem Mann auch in Kontakt treten, mit einer großen Geduld, mit einer großen Sanftmut. Alzheimer-Kranke neigen ja mitunter auch zu langen Weglauf oder heute sagt man Hinlauftendenzen. Also Marc hat stundenlang Spaziergänge gemacht und da kam unser Hund immer mit. Wahrscheinlich auch, weil er trotzdem hinterher an das Würstchen gedacht hat.
Und was meinen Sie mit Hinlauftendenzen? Das ist interessant, das habe ich noch nicht gehört.
Früher sagte man Weglauftendenzen, genau. Weil einfach die einen großen Bewegungsdrang haben. Jetzt versucht man das ein wenig zu euphemistisch zu verschönern und sagt Hinlauftendenzen. Vielleicht, weil sie sich nach einem Zuhause von früher sehen, weil sie irgendwo meinen, hin zu müssen, ohne genau verwörtern zu können, was sie damit meinen.
Eine der großen, ich sag mal, Lichtblicke in Ihrem Leben in der Zeit, das waren unter anderem Liederabende, die Sie ins Leben gerufen haben. Wer kam denn da und wie ging es dazu?
Das war einmal im Monat und ist immer noch, das ist das Allerschönste, kamen Musiker, die waren alle so ein bisschen rockiger angehaucht zu uns. Ein Pianist, der sich sofort, wenn er einen Raum betritt, in dem ein Klavier steht, sich auch in selbiges verwandelt. Und die haben irgendwann mitgekriegt, dass mein Mann auf schlechten Schlager sehr resonierte. Also so Marmorstein und Eisen bricht und griechischer Wein und zum Entsetzen meiner Tochter auch im Wagen vor mir sitzt ein junges Mädchen. Und das haben die dann tatsächlich einen Abend lang für ihn immer gesungen. Erbarmungslos, das Lied willst du, kriegst du. Und das hat was sehr Eigenartiges mit uns gemacht. Also zum einen war das einfach eine schöne Unterbrechung so. Wir kamen zusammen, hatten ein gemeinsames Projekt und zum anderen haben wir aber auch gemerkt, später, als er dann kurze Zeit im Heim war und dann verstorben ist, es hat sich keiner getraut von uns zu sagen, du, das lohnt jetzt gar nicht mehr, also lass uns das mal abbrechen, sondern wir führen das weiter. Immer ein bisschen auch in stillem Gedenken an ihn, wenn auch der schlechte Schlager, der wird jetzt nicht mehr so gesungen. Also es sind andere Lieder, die gesungen werden. Aber mich hat das immer wahnsinnig gerührt. Das ist so ein bisschen wie der Hund, eine eigene Sprache. Ja, also Tiere haben eine eigene Sprache zu den Kranken. Die Musik findet einen eigenen Weg. Und mich hat das auch immer wahnsinnig getröstet.
Die Journalistin und Autorin Katrin Seifert ist heute zu Gast in 1:1 der Talk auf Bayern 2. Und sie hat eine Agentur gegründet für junge Mütter, die wieder einsteigen wollen im Job. Wie war das denn damals, als Ihre 3 Kinder noch klein waren? Also Ihr Größter macht ja gerade Abitur und die anderen sind, glaube ich, 14 und 16, oder?
Ja, genau. Das war genauso wie wahrscheinlich bei den meisten unserer Kundinnen. Ich habe mich als Journalistin den Spargelrezepten angenähert. Also dass ich tatsächlich immer mehr Sachen, die auf Halde lagen und die man gut vorbereiten konnte. Die wurden mir dann zugeschustert und das war mir dann irgendwann ein bisschen zu wenig. Und dann habe ich mit einer Freundin zusammen die Agentur IDO in Hamburg gegründet, weil wir gesagt haben, naja, okay, wenn wir nicht mehr so in die Welt reisen können, dann können wenigstens die Menschen zu uns kommen und ihnen und uns ihre Geschichte erzählen. Und so ist das dann ein bisschen entstanden. Und das war ein großer Segen im Nachhinein, weil ich zum einen einfach eine gute Struktur hatte und auch weiterarbeiten konnte während der Krankheit und zum anderen aber auch was sehr Eigenartiges festgestellt habe. Das ist so eine Beratung, die ganz viel vom Fragen lebt und vom Hineinkriechen in andere Menschen. Und tatsächlich hat das Herausfinden, was ist der andere für ein Mensch, wie möchte er gesehen werden, diese Qualität hat zugenommen durch die Zeit der Erkrankung von meinem Mann.
Ach.
Vielleicht, weil ich jetzt tabuloser frage, vielleicht, weil ich nicht mehr mich von dem Posing so schnell beeindrucken lasse oder weil es immer, immer schnell zum wahrhaftigen Kern kommt. Und das finde ich ganz zauberhaft. Das ist so ein Gegengewicht zu diesen schweren Jahren, dass der Beruf tatsächlich nicht nur mir geholfen hat, durch die Krankheit zu kommen, sondern die Krankheit hat auch geholfen, dass ich in dem Beruf besser wurde.
Und vielleicht auch mit einer Dreifachbelastung, die Sie ja hatten, vielleicht auch einfach schneller zum Punkt kommen mussten, oder?
Ja, auch das. Und das klingt jetzt erstmal zynisch, aber mich hat jedes andere Problem von jeder anderen Kundin echt richtig, richtig erfreut, weil ich gedacht habe, ach guck mal, du bist hier gar nicht alleine. Es gibt auch andere, die haben andere Probleme. Und manchmal waren meine Kollegen dann ein bisschen unruhig, weil sie dachten, oh Mann, hoffentlich empfindet die das jetzt nicht als nichtig, was uns da erzählt wird.
Zum Beispiel?
Naja, wenn jemand sagt, ja, ich finde das ganz schwer, ich habe keinen PKIP-Kurs für mein Neugeborenes gekriegt, was soll ich denn jetzt machen, ja? Dann könnte man ja sagen, da wird sich der Erdenball weiterdrehen, auch wenn das Kind keinen PKIP macht, aber ich habe dann was anderes gehört. Ich habe dann gehört, das ist eine Frau, die mit einem ganz großen Perfektionismus lebt und die keine Fehler machen will und die ihrem Kind wirklich, wirklich alle Liebe geben will. Und da muss man dann einen Beruf finden, der sich mit diesem hohen Anspruch versöhnt. Und deswegen haben mir auf eine ganz eigene Art tatsächlich die Probleme auch geholfen, mit meinem eigenen zurechtzukommen.
Und Sie haben gleichzeitig sozusagen als Berufscoach anderen Müttern eben geholfen, ja, wieder in den Beruf einzusteigen.
Mhm. Also auch aus so einer ganz großen Erfahrung, Mann, da kann einem das Leben irgendwas mal vor die Füße kübeln, was gar nicht so richtig schick ist. Und für uns war das ja ein Segen, dass ich gearbeitet habe und weiter Geld verdienen konnte. Für mich ist das ein Segen, dass ich früh angefangen habe, mit einer Rentenvorsorge zu beginnen. Für meine Kinder ist es gut, dass sie nach dem Tod meines Mannes nicht Hals über Kopf in einen anderen Stadtteil oder in eine andere Wohnung ziehen mussten, weil kein Geld da war. Und all diese Sachen ganz, ganz kaufmännisch und merkantil habe ich wahrscheinlich in diesen ersten Jahren angelegt, ohne dass ich das wusste.
Naja, und Sie haben ja auch ein Kapitel in Ihrem Buch Lückenleben, das um Geld geht und wo Sie aber auch schreiben. Und es ist ja interessant, weil Sie gerade eben die Vorteile aufzählen, wie wichtig es war, dass Sie im Beruf geblieben sind. Sie mussten ja auch zum Teil Geld verdienen. Und wie sehr das ein Tabu nach außen hin war. Wie erklären Sie sich das?
Naja, man redet heute, das hat mir mal ein Mediziner erklärt, man redet heute tatsächlich leichter über seinen Sex als über Geld. Das ist schon eine sehr schambehaftete Geschichte und im Zusammenhang mit Kranken natürlich doppelt, weil wenn ich sage, mich erdrücken die Geldsorgen, dann hieß es immer, na ja, aber jetzt kümmere dich doch erstmal um die Krankheit. Man kann sich um eine Krankheit aber fast nur dann kümmern, wenn man auch Geld hat. Das ist eine ganz große, einschneidende und blutende Erkenntnis gewesen auch. Es war, und wir reden hier nicht von 3,50 Euro oder mal von 1.000 Euro, sondern wir reden von richtig, richtig hohen Beträgen.
Mhm.
Und darüber nicht reden zu dürfen, ist so eins dieser Tabus, die mich wütend gemacht haben, weil das ja keinem hilft.
Mhm. Und Sie haben sich ja auch damit beholfen, dass Sie nicht nur das Buch jetzt geschrieben haben, sondern vorher auch schon Spiegelartikel, immer wieder mal Essays geschrieben haben über diese Zeit der Alzheimer-Erkrankung Ihres Mannes. Warum ist Ihnen das Pseudonym wichtig? Wir müssen dazu sagen, Sie sind heute als Katrin Seifert da, das ist Ihr Pseudonym. Sie heißen in Wirklichkeit anders, möchten aber in dem Zusammenhang eben Katrin Seifert heißen.
Das war eine Bitte, um die mich meine Kinder gebeten haben. Die sagten, ach Mann, nimm doch das Pseudonym, dann sind wir ein klein bisschen geschützter in der Schule. Ich konnte den Kindern ein ganz klein bisschen mehr Privatheit damit schenken.
Ich würde gerne noch, weil wir es jetzt in jeder Runde hatten und ich finde es so schön, das auch nochmal aufzugreifen, über einen weiteren Satz bzw. Wörter sprechen. Es gibt welche, die stehen in Ihrem Haus in Hamburg an einer Wand. Wir haben genug, steht da in roten Lettern, vor über 2 Jahren dorthin geschrieben. Erzählen Sie mir von dem Moment, wie das dahin kommt.
Ja, das war so einer der kleinen Sonnenstrahlenmomente, wo ich mit meinem Mann auf seinem Bett lag und eigentlich war wirklich alles eigentlich friedlich. Nee, ohne eigentlich. Die Sonne war da, irgendeine Stubenfliege hat sich auf sein Knie gesetzt und dann sagte er auf einmal, wir haben genug. Und bei solchen Sätzen, da habe ich dann immer gleich aufgehorcht und versucht, die größer zu machen oder haltbarer zu machen. Und dann habe ich ein Edding genommen und habe das ganz, ganz frech an die Wand geschrieben. Und erst später ist mir aufgefallen, dass in diesem Wir haben genug eine große Dankbarkeit steckt, eine große Demut, aber ja auch etwas Finales. Also jetzt ist irgendwann, hat sich das Leben vollendet, jetzt kann ich gehen. Ich hab so gemerkt, das ist ein Satz mit einer doppelten Bedeutung. Also wir haben genug, heißt, wir können dankbar sein, wir müssen dankbar sein und ja, wir haben fast etwas vollendet.
Dieser Satz steht in Hamburg in Ihrer, Sie sagen selber, Villa Kunterbunt. Hat die eine Ähnlichkeit zu dem Haus, in dem Sie aufgewachsen sind?
Nee, bei mir war das sehr viel zu Hause ordentlicher und aufgeräumter und gesitteter. Bei uns hier in Hamburg laufen ganz viele verschiedene Menschen rein und raus und wir haben immer Au-pairs gehabt, wir haben immer Alltagshelfer dann gehabt in den letzten Jahren, wir haben Austauschschüler wohnen lassen, also das ist wirklich ein kunterbuntes Haus. Und bei uns zu Hause war es, glaube ich, formaler, ein bisschen formaler.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit Katrin Seifert hatte eine Buddenbrook-Kindheit.
Ja, und auch wenn viele Thomas Mann kennen, die Buddenbrooks, skizzieren Sie uns doch bitte, was Sie damit meinten in Bezug auf Ihre Kindheit.
Och, bei uns zu Hause wurde viel Wert auf Tischkultur gelegt und das war für heutige Verhältnisse ein sehr aus der Zeit gefallener, kulturangereicherter Haushalt, ja.
Wir reden von Bremen.
Wir reden von Bremen und von so einem alten kaufmännischen, von so einer kaufmännischen Dynastie. Das war alles sehr erdenschwer und lustig zugleich. Also ich glaube, so ein bisschen den Humor habe ich da auch schon abgegrast.
Und wenn Sie von gesittet gesprochen haben vor der Musik, hat das auch was zu tun mit dem sehr streng protestantischen?
Ja, das ist eine gute Frage. Meine Mutter kam aus dem Osten, aus Thüringen, da ist man ja eher lutheranisch und ich glaube, Luther war jetzt nicht so der große Verfechter des Pietismus, der war schon auch sinnenfroh. Nee, feiern konnten meine Eltern beide.
Ihre Mutter ist Architektin gewesen und hat das Haus gebaut, in dem Sie aufgewachsen sind. Wie sah das denn aus jetzt im Vergleich zu Ihrer Villa Kunterbunt heute?
Formal natürlich einwandfrei. Ich weiß, dass sie vor meinem jetzigen Haus irgendwann mal stand und sagte, Kind, ist dir eigentlich aufgefallen, dass kein einziger Fensterrahmen zum anderen passt?
Oh.
Und ich sagte, oh ja, ach so, nee, stimmt, Mama, stimmt. Also das, da musste sie, glaube ich, durch eine harte Zeit, das zu akzeptieren, dass ich ästhetisch eher so eine Gesamtkatastrophe bin.
Die mit Sprüchen aufgewachsen ist. Was war denn so der Spruch ihrer Kindheit? Oder gibt es da so viele, dass man gar nicht einen holen kann?
Nee, da gibt es tatsächlich nicht einen. Aber meine Kinder spielen noch heute manchmal mit mir das Spiel, was hätte zum Beispiel Großmutter zu gesagt? Ui. Und wenn sie mir jetzt ein Stichwort geben, dann würde ich ihnen sagen können, welcher Spruch da gekommen wäre. Wir können es ja mal ausprobieren.
Also welcher Spruch wäre gekommen zu... der 400-Meter-Läuferin, der Leichtathletin, Katrin Seifert.
Da wäre gekommen, gelobt sei, was hart macht. Ja, ich glaube, da wären dann so die Anfänge ihrer Kindheit, also meine Eltern sind Jahrgang 29, 30, tatsächlich gekommen. Und ich glaube, da wäre gekommen, gelobt sei, was hart macht.
Inwieweit hat die 400-Meter-Läuferin da schon irgendwie Ressourcen sammeln können für diese Zeit der Alzheimer-Erkrankung ihres Mannes?
Wahrscheinlich haben mir die 400 Meter mehr geholfen als der protestantische Glauben. Da haben Sie tatsächlich recht. Also man läuft ja die 400 Meter, die ersten 200 Meter fast volles Tempo. Und dann weiß man, das ist bei jedem so und immer, dann bricht man ein. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, um durchzuhalten. Also man kommt in den anaeroben, den sauerstoffarmen Bereich und dann muss man kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und jeder kämpft auf seiner Bahn für sich. Und trotzdem sind ja alle irgendwie auf der Bahn, ja, in einer Gruppe zusammen. Und dieses Kämpfen und auch dieses Wissen, ich werde diese 400 Meter auf gar keinen Fall überleben. Ich werde diese 400 Meter auf jeden Fall überleben. Ich weiß nur noch nicht wie. Das hilft natürlich manchmal, wenn man das immer, immer wieder eintrainiert hat, wie als Metapher. Also, dass man sagt, okay, jetzt ist eine harte Zeit, aber es sind noch 150 Meter, da kommen wir auch durch.
Gab es eigentlich, frage ich jetzt die Erzählerin, ein Lieblingsbuch in ihrer Kindheit?
Ja, bestimmt. Also ich war die dritte von drei Mädchen und mein Vater hat bei allen drei Mädchen versucht, Kasperle auf Burg Himmelhoch durchzubringen und erst die dritte, die hat Erbarmen gezeigt und hat dann sich die Geschichte erzählen lassen und immer wieder vorlesen lassen von einem kleinen lebendigen Kasperle, das bei einem Herzog August Erasmus auf der Burg himmelhoch war und eigentlich sich befreien wollte. Das ging aber nur, wenn es sozusagen eine Wette gewann. Der Herzog musste einmal in seinem Leben scher dich zum Teufel, Kasperle, sagen. So, und mein Vater konnte das wahnsinnig gut. Der konnte gut zählen und er konnte sehr gut erzählen. Der hat das toll immer vorgetragen mit dem richtigen Maß an Spucketröpfchen, die man dann so in der Nachttischlampe rumtanzen sieht, wenn man im Bett liegt. Das war ganz großartig.
Also da haben wir doch schon mal das Erzählen, das Ihnen in die Wiege gelegt wurde. Wie kam es dann dazu zu sagen, ich studiere Rhetorik in Tübingen?
Auch da war es mein Vater, der dann immer sagte, bei wem sich Geist und Fresse paaren, wird stets gut mit der Presse fahren. Eigentlich wollte ich, jetzt wird es komisch, eigentlich wollte ich Medizin studieren. Ich wollte Ärztin werden und habe es dann nur zu einer Arztgattin geschafft.
Immerhin. Früher wäre das eins gewesen.
Und habe aber gemerkt, durch das erste, zweite, dritte Praktikum, dass ich das tatsächlich gerne mache, in Menschen, in Situationen, in Tage einzutauchen und das dann hinterher zu verwörtern.
Ich habe in Tübingen 6 Jahre Rhetorik studiert, schreiben Sie. Ich bin Journalistin, aber erst die Alzheimer-Erkrankung meines Mannes hat mich gelehrt, was wirklich feine Kommunikation ist. Können Sie da ein Beispiel uns erzählen?
Na, wenn die Wörter immer mehr sich auflösen, dann muss man auf andere Kommunikationsmittel achten. Dann muss man gucken, wie ist die Hautblässe, wie ist sozusagen von außen die Temperatur, ist jemand erregt oder ist jemand eher schlaff. Man muss gucken, zittern die Fingerkuppen? Ist jemand nervös oder liegen die Hände ruhig im Schoß? Also man muss so ganz viele kleine Indizien nehmen, die gar nicht mit den gesprochenen Wörtern unmittelbar immer im Einklang stehen. Und ich habe ja vorhin gesagt, dieses genau Beobachten, das hilft mir tatsächlich auch bei der Berufsberatung, die wir machen. Also dieses Gucken, was sagt jemand und was spricht jemand. Manchmal sind das zwei verschiedene Sprachen.
Zu Gast bei Anja Scheifinger auf Bayern 2. Katrin Seifert führte ein Lückenleben.
Mit ihrem an Alzheimer erkrankten Mann Marc, den sie durch die letzten Jahre begleitet haben. Und es kam irgendwann der Punkt, wo sie ihn ins Heim geben mussten. Und sie schreiben von einer Enttäuschung mit Bindestrich geschrieben. Wie meinten Sie das?
Ja, das muss man tatsächlich kursiv lesen, weil für mich war klar, das ist tatsächlich die größte und schwerste Entscheidung meines Lebens. Einen Koffer zu packen, den man erst wieder auspacken wird zu Hause, wenn der Partner gestorben ist, das finde ich schon wirklich hart. Und dann sind wir ins Heim gefahren. Meine Freundin und ich haben ihn hingebracht und er fühlte sich da wohl. Dieser eher maulfaule Westfale, der nicht gerne in großen Gesellschaften war, fühlte sich aber in einer ganz, ganz, ganz fremden Umgebung für ihn wohl. Und ich erzähle das deswegen so gerne, weil es ja vielleicht viele gibt, die draußen auch gerade vor so einer Frage stehen. Soll ich das? Darf ich das? Darf ich tatsächlich jemanden weggeben? Und für uns war immer klar, dass wir erst die Heimoption nehmen, wenn nichts, wirklich nichts anderes mehr geht. Aber als es denn soweit war, da war das nicht so schlimm, wie wir befürchtet haben.
Ja, zumal Sie ja auch ganz andere Seiten von ihm dann, glaube ich, kennenlernten, oder? Er kam Ihnen mehrere Male auch tanzend entgegen, schreiben Sie.
Ja, das ist ja so ein Lesen von, oh, dann geht es dir im Moment gut. Dann geht es dir im Moment gut. Und wie kriegen wir diesen Moment länger hin? Mhm. Mit Tanzen, egal ob es doof aussieht oder nicht. Jetzt tanzen, hier in den Räumen, auf dem Flur. Wir tanzen.
Das könnten wir uns eigentlich auch alle vornehmen, oder? Egal wie doof es aussieht.
Ja, ich glaube, da bin ich wieder zu der Stockarschigkeit zurückgekehrt. Ich würde jetzt nicht einfach hier beim NDR in Hamburg auf dem Flur tanzen. Die halten mich ja dann für total bekloppt.
Wir hatten es ja vorhin von Sprüchen, mit denen Sie in Ihrer Kindheit aufgewachsen sind. Welcher Spruch hätte Ihnen in den letzten 7 Jahren geholfen, wo Sie Ihren Mann durch die Krankheit begleitet haben, wie Sie gerade sagen, mit dieser schwierigen Entscheidung, ihn doch irgendwann ins Heim zu geben? Und inzwischen ist er auch gestorben. Gab es da einen Spruch, der doch irgendwie geholfen hat?
Naja, viele Sprüche sind deswegen für mich so hilfreich, weil ich die Stimme meines Vaters einfach höre. So, und weil das natürlich eine emotionale Bindung und Beziehung hat. Ich glaube, er hätte angefangen zu singen, das konnte er deutlich besser als ich, und hätte gesungen, glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Und damit hätte er das nicht platt gemacht, aber mir so einen ganz großen Wegweiser gezeigt, dass ein Hadern, warum nur, wieso, warum wir, dass das nicht viel geholfen hätte.
Und das auch kein einziges Mal, keine einzige dieser Fragen, die Sie gerade sagen, warum ich, warum wir, kommt auch in Ihrem Buch Lückenleben vor. Wir haben schon erzählt, wie Sie über diese Zeit geschrieben haben, aber Sie sind ja Journalistin, die über ganz andere Sachen noch geschrieben hat. Also zuletzt Familienurlaub in Kairo, Häftlinge, die in die Freiheit entlassen werden, Verhaltensregeln. Was würden Sie sagen, ist der rote Faden Ihres Schreibens?
Immer wenn es um Menschen geht, bin ich dabei. Ich glaube, ich bin keine exquisite Nachrichtenjournalistin. Ich bin auf gar keinen Fall eine versierte Politikjournalistin. Ich wäre auch im Feuilleton nur mittelmäßig gut verortet. Aber wenn es so um Porträts und um Menschen geht, da wäre ich wohl gerne dabei, immer.
Wo sich auch der Kreis wieder schließt zu Ihrem anderen Job als Berufscoach, ne? So viel anders ist der wahrscheinlich dann ja auch gar nicht.
Nee, so anders ist der gar nicht. Und im Grunde, außer dem publizieren und veröffentlichen, was anderes machen wir tatsächlich gar nicht, außer eine Geschichte zu finden und zu gucken, was ist der wahre, der wahrhaftige Kern und wie möchte auch der Mensch gesehen werden. Das ist ja auch manchmal ein Unterschied. Also es gibt einen Unterschied zwischen, wie sieht man jemanden von außen und wie möchte jemand gesehen werden. Und wenn man diese beiden Blicke nebeneinander stellt, dann finde ich, kommt man dem Menschen schon sehr, sehr nahe.
Sie haben das Schreiben offensichtlich vererbt. Ihr ältester Sohn hat auch ein Buch geschrieben. Vom Privileg, einen kranken Vater zu haben, ist der Titel sehr provokant eigentlich, auch zumindest sehr überraschend. Sie sind auch einmal auf Lesung gewesen, weil er nicht konnte. Er schreibt gerade Abitur. Was haben Sie selber aus seinem Buch nochmal an Erkenntnis auch gewonnen?
Ja, ich weiß, als er morgens einmal um 7 in die Küche kam und wir waren da echt alle noch ordentlich verpennt, da guckte er mich an und sagte, Mama, ich schreibe jetzt auch ein Buch, so wie du. Ich habe auch schon einen Titel. Vom Privileg, einen kranken Vater zu haben. Siehst du, Mama, ich sehe es dir an, du findest den Titel auch gut. Du findest den auch gut.
Wieso, wie haben Sie geguckt?
Mir ist ganz viel aus dem Gesicht gefallen und tatsächlich, rein schreiberisch, fand ich den Titel wirklich brillant. Und ich fand das toll, auch wenn er jetzt gerade in die nächste Schüssel reiern würde, wenn man ihm unterstellte, dass er auch irgendwie in den schreibenden Beruf geht. Aber Mama, ich studiere doch nicht Rhetorik. Aber ich mochte diesen kreativen Umgang damit. Das hat mich sehr berührt und das habe ich auch gelernt. Und vielleicht auch diese Unverfrorenheit. Ja, da ist jemand mit 15 Jahren, der sagt, ja, ich schreibe jetzt ein Buch. Und das fand ich toll, wie viel der sich erlaubt und genommen hat vom Leben. Der hat sich was genommen. Der hat nicht gesagt, oh, dann muss ich erstmal Literaturwissenschaften studieren, dreimal linksrum und dreimal rechtsrum promovieren und vielleicht kriege ich dann mit einem Exposé und einem Treatment. Nee, ich schreibe jetzt auch ein Buch. Ich habe auch schon einen Titel. Fängt an. Diese Unverfrorenheit, die habe ich sehr bewundert.
Jetzt kann ich ihn ja nicht fragen, was er mit dem Titel gemeint hat, aber vielleicht können Sie es uns in ein, zwei Sätzen erzählen.
Naja, die haben schon gelernt in den Jahren, dass das eine große Gegenseite, eine andere Seite der Medaille auch hat, neben der Krankheit, neben der Not, auch der existenziellen, der finanziellen Not, gibt es die andere Seite, ist diesen großen Zusammenhalt, den die haben, die große Selbstständigkeit, die sie haben, die große Selbstverständlichkeit, dass sie genau wissen, wie man mit so emotionalen Situationen umgeht. Wir hatten neulich eine Maus bei uns im Haus und da haben die drei Kinder aber wie ein Uhrwerk reagiert. Der eine hat mich in den Arm genommen und gesagt, wird schon Mutter, wird schon.
Weil sie Panik hat vor Mäusen.
Ja, ich bin da ganz furchtbar. Der zweite hat die Haustür aufgemacht, die dritte hat irgendwie versucht, die Maus zu scheuchen oder rauszutreiben. Und in solchen Situationen können die einfach so wahnsinnig gut und selbstständig funktionieren. Und das, glaube ich, hat Oskar gemeint, als er geschrieben hat, das kann auch ein Privileg sein, dass man so eine Aufgabe in frühen Jahren bewältigen musste, weil man dann einfach lernt, die haben Anstrengungsbereitschaft gelernt vielleicht. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, würden wir alle vier gerne auf dieses Privileg verzichten, wenn wir unseren Mann dafür gesund wiederkriegten sofort? Sofort würden wir alle ein laues, ein langweiliges Leben eintauschen dafür, dass Marc hier gesund wäre. Aber so ist es nun mal nicht. Und dann muss man gucken, wie wir irgendwie das Beste daraus machen und das Beste vielleicht auch sich ein bisschen besonders angucken.
Was würden Sie denn sagen, ist für Sie das Beste draus machen, wenn wir die letzten Monate angucken, als Ihr Mann dann gestorben ist? Und Sie mal wieder machen hätten können, was Sie wollen, was war's?
Ich bin mit den Kindern einmal Skilaufen gegangen, ja. Und diese Geschwindigkeit, diesen Bergabrausch, das ist ja für uns Hamburger, also der Vorhof zum Paradies sozusagen, dieses helle, das wirklich helle von dem Schnee, dieses Gemeinschaftsprojekt, das ist sowas gewesen vielleicht. Da kommt ja alles zusammen, ja, also heller Schnee, Sonne, bergab, Geschwindigkeit, Wind, Glück und Germknödel. Mehr geht ja gar nicht.
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für so ein wunderschönes Bild am Ende dieser Stunde 1:1 der Talk. Es ist ein Winterbild mitten im Frühling. Dankeschön.
Total gerne. Danke.
Und das Gespräch mit Katrin Seifert, das finden Sie auch als Podcast in der ARD Audiothek sowie unsere anderen 1:1 Gespräche. Und dort gibt es auch einen Podcast, der heißt Radioreportage. Gerade weil Sie auch sagten, Menschen sind eigentlich das, was bei Ihnen im Mittelpunkt steht in Ihrer Arbeit. Dort geht es um spannende Themen und inspirierende Menschen auch von Politik bis Gesundheit zu finden in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.